Es ist mir eine große Freude, als erster Redner heute Herrn Professor Dr. Ulrich Huttner Ihnen kurz vorzustellen. Die Hauptarbeit für die Darstellung der Datenbank leistete Ulrich Huttner in seiner Zeit von 2008 bis 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Topoi, wo er auch in den beiden Gruppen, die gebildet wurden, mitarbeitet. Seine neuere Publikationen, ein Studienbuch zu römischer Antike und dann Early Christianity in the Lycus Valley 2013. Momentan forscht er weiter auch zum frühen Christentum in Kleinasien, zum niederen Neandertal. Herr Huttner, ich freue mich sehr, Sie wieder in Berlin zu sehen. Der Titel des Vortrages griechische Katasterinschriften als religionsgeschichtliche Quelle. Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank, Herr Breitenbach, für die freundlichen Worte und vielen Dank für die Gelegenheit, wieder nach Berlin zu kommen und an dieser Tagung teilzunehmen. Meine Damen und Herren, zu den Mechanismen rationaler Raumerfassung zählen Vermessung und Registrierung gleichermaßen. Beide erfuhren in der Antike eine weitreichende Entwicklung, um schließlich auf der Basis agrimensorischer Expertise und eines aufgefächerten Archivwesens feste Größen im Rahmen des römischen Fiskus zu bilden. Zu den wichtigsten epigraphischen Dokumenten jener Raumerfassung zählen eine ganze Reihe von Listen aus der asianischen Diözese, in denen nach der diokletianischen Steuerreform systematisch das Grundeigentum aufgeschlüsselt und die jeweilige Abgabenstärke festgelegt wurde. Ich habe auf dieser Karte die Fundorte dieser Listen einmal rot gekennzeichnet. Im Folgenden werden wir uns vor allem mit dreien davon etwas näher auseinandersetzen, nämlich mit Astypaleia, mit Magnesia und mit Tralles. Und am Beispiel von Magnesia möchte ich zunächst ganz knapp einmal die Funktionsweise, die Systematik dieser Listen ein wenig erläutern. In Magnesia, wo sich besonders große Teile der Katasterlisten erhalten haben, sind Flur für Flur alphabetisch aufgelistet, jeweils mit mehreren Einträgen, da ja auf jeder Flur mit mehreren Eigentümern zu rechnen ist. Ich habe auch ein Skript. Das besteht aus jeweils drei Seiten. Ich weiß nicht, ob das alle haben. Das ist auf alle Fälle hilfreich. Hinten müssten auch noch welche ausliegen. Unter dem Buchstaben Epsilon nun findet sich das Chorion Epipägion, offensichtlich eine Gemarkung, wo eine kleine Quelle, ein Pegion, sprudelte oder, wenn man Louis Roberts Herleitung vom Verb Epipegnynai folgen möchte, wo es eine mit Holzpfählen verankerte Hütte gab. Herr Hallhoff hat mir gesagt, dass die Vokabel noch eine Rolle spielen wird in seinem Vortrag, zumindest eine Parapegnynai, glaube ich. Zur Flur Epipägion gibt es hier drei Einträge. Erstens zum Namen Aphrodisios, etwas mehr als ein Fünftel Jugum, also griechisch Zygon, also deswegen hier das Zeta als Abkürzung, also das Joch. Zweitens zum Namen Zoes Saros, etwas mehr als ein Fünftel Jugum, sowie etwas mehr als zwei Kapita, also griechisch Kephalaia, also zwei Kopf. Drittens zum Namen Dionysios, gut 4¼ Juga, sowie etwas mehr als 4 Kapita. Hinter den Personennamen verbergen sich sicherlich die Eigentümer der jeweiligen Grundstücke und nicht, wie jüngst vermutet, etwaige Steuerpächter, die während der Kaiserzeit ohnehin kaum noch damit befasst waren, Ertragssteuern einzutreiben. Jugum, das Joch, Zygon und Kaput, Kopf, Kephalaion, sind bekanntlich fiskalische Rechengrößen, durch die einerseits der Ertrag bzw. die Besteuerung eines Grundstücks und zum anderen die Besteuerung der dem Grundstück zugeordneten Köpfe, egal ob es sich um Personen oder Vieh handelt, erfasst werden sollten. Im Detail ist die wirtschaftshistorische Aussagekraft der griechischen Katasterinschriften durchaus strittig. Diese Probleme sollen indes im Folgenden nicht weiter besprochen werden. Stattdessen wird sich der Blick auf das religionsgeschichtliche Potenzial dieser Texte richten. Die Flurnamen, die in den Inschriften in großer Zahl aufgelistet werden, leiten sich zu einem kleinen Teil von den Namen von Göttern oder Heiligtümern ab, sodass sich die Rudimente einer Kartierung abzeichnen, die über die Verteilung von sakralen Räumen im Umland der Städte Aufschluss erteilen können. Dabei soll der Begriff des heiligen Raumes in diesem Zusammenhang nichts weiter bezeichnen als einen Bereich, der von den Zeitgenossen mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger dezidiert mit ihren religiösen Vorstellungen in eine engere Verbindung gebracht wurde, zunächst einfach dadurch, dass der Raum oder Bereich nach einer Gottheit oder einem Heiligtum benannt wurde oder der Name religiöse Assoziationen weckte. Es ist klar, dass man bei der Auswertung der ohnehin stark fragmentarischen Katasterinschriften keinen flächendeckenden Überblick über die Verteilung von ländlichen Heiligtümern oder Sakralstätten gewinnt, da sowohl die Systematik jener Texte als auch die Mechanismen topografischer Onomastik Größen mit vielen Unbekannten bleiben. Die Unterscheidung ländlicher Heiligtümer von städtischen darf zwar generell nicht im Sinne einer streng schematischen Differenzierung vorgenommen werden, als hätte es auf dem Land eine gänzlich andere Religion gegeben als in der Stadt. Die Katasterinschriften beziehen sich indes eindeutig auf Grund und Boden, der in irgendeiner Weise landwirtschaftlich und nicht in erster Linie als Baugrund genutzt wurde. Es ist also ländlicher und nicht urbaner Raum, der mit diesen Texten in den Blick gerät. Flurnamen erteilen somit nicht nur über die Präsenz sakraler Orte oder Räume Aufschluss, sondern vermitteln auch einen Eindruck davon, wie intensiv der ländliche Raum von religiösen Vorstellungen durchdrungen war. Bevor wir uns den spätantiken Katasterinschriften zuwenden, die allesamt die Diözese Asia betreffen, wollen wir anhand zweier Beispiele aus anderem Kontext eine Vorstellung davon gewinnen, wie sich die fiskale Administration eines in langer Tradition gewachsenen Grundstocks an Ortsnamen bedient, die ihrerseits eine Vorstellung von der religiösen Durchdringung der Topographie erlauben. Das eine Beispiel, die Stadt Schongau in Süddeutschland, hat mit der Antike nichts zu tun. Das andere, Veleia am Nordrand des Apennin, ist durch die Alimentarinschrift aus trajanischer Zeit topografisch besonders gut erschlossen. Schongau, zur ersten Orientierung hier eine Deutschlandkarte. Hier unten sehen Sie München und südwestlich davon, hier ist Schongau gelegen. In verkehrsgünstiger Lage am Fluss Lech erlebte diese Stadt ihre Blüte als kleines Handelszentrum im 14. und 15. Jahrhundert und erfuhr wiederholt die Förderung durch die Wittelsbacher. Die Orts- und Flurnamen in der näheren Umgebung der Stadt wurden erst jüngst durch eine Initiative des zuständigen Kreisheimatpflegers erschlossen. Eine erste Durchsicht dieser kommentierten Listen macht deutlich, dass mit einer strengen Systematik schon deswegen nicht zu rechnen ist, weil eine konsequente Erfassung erst mit dem Urkataster Anfang des 19. Jahrhunderts erfolgte, also nach Abschluss von historischen Prozessen, in denen sich das Namenmaterial ständig verändert und nach abgelagert hatte. Doppelbenennungen einzelner Fluren sind keine Seltenheit. Ungeachtet dieser Problematik zeichnen sich zunächst dennoch einmal einige Prinzipien in der Namengebung ab, die sich, wie sich noch zeigen wird, auch in der Antike beobachten lassen. So werden Grundstücke etwa schlicht nach der Lage benannt, wie etwa das Oberfeld, nach der Oberflächengestalt, wie die Sulz, nach der landwirtschaftlichen Nutzung, etwa der Gänsbichel oder das Weinland, nach einem ehemaligen Eigentümer, wie der Eberswald, oder es kommt eben die religiöse Tradition ins Spiel. Dass ein Waldstück nach dem Heiligen Geist benannt ist, hat mit dem Grundeigentum des aus einer Klostergründung hervorgegangenen Heilig-Geist-Spitals in Schongau zu tun, das man hier auch auf dem Bild sehen kann. Von noch größerem religionsgeschichtlichen Interesse ist sicherlich die Teufelskirch am Lechufer, eine Namengebung, wie man sie in der Region auch als Teufelsküche öfter findet. Es liegt so ein bisschen südlich von Schongau hier an dieser Lechschleife. Seit dem 17. Jahrhundert ist im Urkundenmaterial nördlich von Schongau ein St. Ursula-Feld dokumentiert, und zwar hier südlich von Hohenfurch gelegen. Auf diesem im größeren Maßstab kann man hier auch erkennen, warum dieses St. Ursula-Feld so heißt. Um 1520 wurde dort von Flößern auf einer Anhöhe zu Ehren der heiligen Ursula eine Kapelle errichtet. Der Sakralbau gab also der Gemarkung ihren Namen. Wie die anderen Beispiele zeigen, können wir aber nicht in jedem Fall vom Sakralnamen auf eine sakrale Monumentalisierung schließen. Nicht auf jedem Anger, der nach einem Heiligen benannt war, stand auch eine dem Heiligen geweihte Kapelle. Zum zweiten Beispiel, das ich nur ganz kurz abhandeln möchte, Hier die riesige Bronzeinschrift von Velea, die Sie heute im Archäologischen Museum in Parma besichtigen können. Also wir befinden uns am Nordrand des Apennin. Hier in etwa ist Velea gelegen. Und diese gewaltige Bronzeinschrift, diese Listen, sind Bestandteil des Alimentarprogrammes des Kaisers Trajan, dem es darum ging, bedürftige Kinder vor Ort finanziell zu unterstützen, indem er Kredite an Grundstückseigner vergab. Und diese Grundstückseigner ließen die Zinsen, die sie für die Kredite zahlen mussten, in die Kasse der Alimentarstiftung fließen. Und hier in dieser Liste sind sämtliche Grundstückseigner von Velea aufgelistet, samt ihren Grundstücken, samt dem Wert dieser Grundstücke. Und diese Grundstücke werden lokalisiert mit Hilfe von Flurnamen, die als Pagus, als Pagi bezeichnet werden, sodass man bei Auswertung dieser Liste einen Überblick über insgesamt 33 Pagusnamen bekommt, die man zum Teil auch kartieren kann in der Umgebung von Velea. Also Sie sehen hier in der Mitte, hier ist Velea gelegen. Einige dieser Pagi lassen sich ganz leicht kartieren, also hier zum Beispiel der Pagus Ambi Trebius, zu beiden Seiten des Flusses Trebia gelegen. Andere dieser Pagi tragen Götternamen in sich, wie Sie hier etwas sehen können, Dianius oder Junonius oder Minervius. Bei Minerva ist besonders interessant, da lassen sich durch epigraphische Funde lässt sich auch ein Pilgerzentrum, das der Minerva geweiht ist, ein ländliches Pilgerzentrum nachweisen, sodass sich auch hier dieser enge Konnex ergibt zwischen Theophoren, Toponymen und dem Kult der Stadt bzw. in der Umgebung dieser Stadt. An den skizzierten Beispielen lassen sich nun also mit der gebotenen Vorsicht Analogien jenseits aller Epochengrenzen ablesen. Flur- und Geländenamen folgen immer wieder denselben Prinzipien, Bezüge zu religiösen Vorstellungen lassen sich von Fall zu Fall nachweisen, eine rudimentäre Kartierung sakraler Räume oder Flächen rückt in den Bereich des Machbaren. Die Katasterinschriften aus der asianischen Diözese sind deswegen von einem besonderen religionsgeschichtlichen Interesse, weil sie in eine Zeit des religiösen Umbruchs gehören, kurz bevor oder auch während das Christentum seine dominierende Stellung bezieht. Allerdings ist die exakte Datierung strittig. Vorschläge reichen vom Ende des 3. Jahrhunderts bis weit ins 4. Jahrhundert. Peter Tonemann führte plausible Argumente ins Feld, die für eine Datierung um 310 sprechen. Den aufwendigen Erfassungs- und Deklarationsprozessen, also der Bürokratie, die für die Umsetzung der diokletianischen Steuerreform am Ende des 3. Jahrhunderts vonnöten war, entspreche die Tatsache, dass die Deklaration der Steuerpotenz auf Inschriften fixiert wurde, um somit einen dauerhaften Rahmen für die Zukunft zu schaffen. Eine derart aufwendige Fixierung ergebe nur einen Sinn, wenn man einen Reformprozess einleiten wolle und nicht, wenn eine Reform schon Platz gegriffen habe. Kylie Harper machte indessen auf eine Reihe von Kriterien aufmerksam, die eine spätere Datierung nahelegen, vielleicht in die Zeit um 350, als die Christen längst privilegiert waren. Hier sei nur auf ein Detail in den Listen von der Insel Thera hingewiesen, wo das Delta nämlich an einigen Stellen kursiv geschrieben ist. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das hier finde. Hier ist es. Hier sehen Sie dieses Delta also nicht in der Dreiecksform, sondern in dieser kursiven Schreibweise, wie sie sich eigentlich erst im Laufe des 4. Jahrhunderts oder eigentlich so richtig erst im 5. Jahrhundert nachweisen lässt. Also hier eines dieser kleinen Indizien, dass diese Listen vielleicht doch nicht an den Anfang des 4. Jahrhunderts gehören. Ungeachtet einer späteren Datierung muss man natürlich in diesen Listen mit religiösen Botschaften rechnen, die aus der Welt der Paganen stammen. Das wird auch nicht überraschen, da ja gerade Ortsnamen in aller Regel auf weit zurückreichenden Traditionen basieren und schon deswegen angesichts der von der kaiserlichen Regierung ausgelösten christlichen Impulse wie Fremdkörper wirken mögen. Die Katasterinschrift von Astypalaia, westlich von Kos, erweist sich deswegen als besonders aussagekräftig, weil sich hier ein Flurname eindeutig auf eine religionsgeschichtliche Information aus einer anderen Quelle beziehen lässt. Die Grundherrschaften werden listenmäßig erfasst und unter Kennzeichnung der einzelnen Grundstücke zahlenmäßig aufgeschlüsselt. der Grundherrschaft des Theodulos lassen sich auf der Grundlage des einschlägigen Eintrags vier Grundstücke zuordnen, die als Choria bezeichnet werden. Jedes Chorion trägt einen eigenen Namen: Achillikos, Baros, Batrachu, also da muss es Frösche gegeben haben, und Daphnion, also Lorbeer, vielleicht Beziehung zu Apollokult. Aber darauf wollen wir nicht näher eingehen. Nur eines der Grundstücke soll uns hier näher beschäftigen. Die religiöse Aura des Flurnamens Achillikos ist deswegen unstrittig, weil die literarische Überlieferung nähere Erläuterungen zulässt. Im dritten Buch von Ciceros De Natura Deorum stellt Gaius Aurelius Cotta als Repräsentant der akademischen Schulrichtung die Frage nach der Göttlichkeit von Götterkindern und verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Bewohner der Insel Astypalaia doch den Sohn der Thetis, also Achilles, aufs intensivste kultisch verehrten. Wie signifikant der Achilleuskult auf der Insel war, wie stark er auf die Umgebung ausstrahlte und ob er in einem markanten Heiligtum monumentalisiert und damit auf Dauer visuell zu fassen war, muss offen bleiben. Indes ist es bezeichnend genug, dass Cicero von dem lokalen Kult wusste. Die Flur Achillikos könnte ursprünglich Schauplatz des Kultes oder Eigentum des Sanktuars gewesen sein. Möglicherweise kam er auch eine besondere Rolle in lokalen Versionen des Achilleus-Mythos zu. Der in der Inschrift genannte Eigentümer dürfte ein Christ gewesen sein. Zwar ist der Name Theodulos vereinzelt auch in nichtchristlichen Zusammenhängen dokumentiert, unter den Christen gewann er jedoch derart stark an Beliebtheit, dass der steuerpflichtige Eigentümer aus Astypalaia mit einiger Wahrscheinlichkeit in den Kontext der neuen Religion zu rücken ist, die mittlerweile auch auf der Insel Platz gegriffen hat. Es ist bezeichnend, dass der Name auch in neu gefundenen Sklavenlisten auftaucht, die sich den Katasterinschriften von Thera zuordnen lassen. Der Name des Grundherrn von Astypalaia steht in einem religiösen Kontrast zur Benennung seiner Besitzungen, die auf den ersten Blick wie aus der Zeit gefallen wirken mag und dabei schlicht Traditionen signalisiert, die durch die religiöse Entwicklung überholt wurden. So wird der Name zum Relikt, das die artifizielle konstantinische Epochenschwelle überbrückt. Wie kritisch auch immer Theodulos den alten Achilleuskult beurteilte, über sein Eigentum war er mit der Geschichte seiner Insel verbunden und da zählte der große Heros der Griechen eben dazu. Dass Orte einen wesentlichen Beitrag leisten, um das Gedächtnis einer Gesellschaft zu formen, ist selbstverständlich längst Konsens der Forschung. Welche konkrete Aufgabe dabei die Toponyme übernehmen, scheint mir indes bislang nicht ausreichend berücksichtigt. Ansonsten ließe sich vielleicht genauer bestimmen, welchen Stellenwert die Flur Achillikos im Bewusstsein des Theodulos hatte. Man sollte nicht ausschließen, dass die Namenskonvention so stark etabliert war, dass er keinen Anstoß daran, ja, dass er den Widerspruch nicht einmal zur Kenntnis nahm. Weitere Befunde aus den Katasterinschriften der asianischen Diözese sollen den Astypalaia gemachten Beobachtungen zur religiösen Botschaft der Flurnamen und ihrer Rezeption bei den Zeitgenossen zusätzlich ausdifferenzieren und damit wenden wir uns endgültig dem Meandertal zu. Das Katasterfragment von Tralles gewährt einen instruktiven Einblick in die Eigentumsverhältnisse der lokalen Eliten. Werden hier doch drei Ratsherren und ein Priester aufgelistet, samt den Steuersätzen, die auf Grundeigentum und landwirtschaftliche Erträge erhoben werden. Sie können hier oben Fulbios Hierois lesen, also ein Priester. Dann kommt hier Tatianos Tralianos Bull Bulloites. Hier kommt der nächste Ratsherr, Bulloites, und dann hier der dritte. Und schon an der Verteilung der Zeilen beziehungsweise der Anzahl der Zeilen können Sie erkennen, dass die Ratsherren um einiges wohlhabender gewesen sein müssen als unser Hierois. Einige Grundstücksnamen in der Liste von Tralles transportieren nun sakrale Reminiszenzen. Wenig Überraschendes hat der Flurname Nymphai, Sie können ihn hier lesen, Nymphai, wo der Ratsherr Tatianos Grund und Boden verzeichnen konnte. Die Verehrung von Nymphen in ländlichen und mit Quellen gesegneten Gegenden war im griechischen Kulturraum weit verbreitet. In Tralles wurden eine ganze Reihe von Bildwerken gefunden, hier nur zwei aus einer großen Auswahl, die Nymphen präsentieren. Eine fragmentarische Weihinschrift, die das Relief rechts hier begleitet, lässt auf kultische Verehrung schließen. Nymphen zählen zu den besonders assoziationsreichen göttlichen Wesen und treten in der Bearbeitung mythischer Stoffe oft in Erscheinung, auch in der Spätantike, wie etwa die Dionysiaka des Nonnos zeigen. In einer Reihe spätantiker Epigramme übernehmen sie eine allegorische Funktion, indem sie Wasserreichtum signalisieren. Allerdings nicht alle griechischen Gottheiten eröffnen einen allegorischen Ausweg. Derselbe Ratsherr namens Tatianos, der seine Besitzungen auf der Nymphenflur besteuert wurde, deklarierte auch Abgabenpflicht auf einem Agros Priapion. Gehen wir nochmal zurück. Hier sehen Sie die Nymphai, unmittelbar drüber den Agros Priapion. Dies scheint bislang der einzige Beleg für einen Kult bzw. eine Verehrung des Gottes Priapos in Tralles zu sein, wenn auch ein Heiligtum des Dionysos Bacchos, der in einen vergleichbaren religiösen Kontext gehört, epigraphisch dokumentiert ist. Angesichts der zahlreichen Invektiven früher christlicher Autoritäten gegen den Gott mit seinem strammen Geschlechtsteil werden viele Christen ihre Schwierigkeiten mit Priapos gehabt haben. Wie groß allerdings das Unbehagen der Christen in Tralles war, wenn sie auf der Flur Priapion Landwirtschaft betrieben, ist schwer zu sagen. Es wurde schon darauf hingewiesen, dass unter den Eigentümern von Tralles auch ein Priester, ein Hierois namens Fulvius, dokumentiert ist, dem allerdings nur auf zwei verschiedenen Grundstücken Steuerpflichten zugeordnet sind. Leider finden sich Namen und Titel des Priesters in einer Textpassage, die schlecht erhalten ist, sodass nach Fulvius Hierois bestenfalls Spuren zu erkennen sind. Also Sie sehen, in dieser Passage, was da folgt, ist unklar. Es könnte natürlich eine Spezifizierung seines Titels sein, aber es könnten auch Angaben über das Vieh sein, so wie man es bei anderen Personen in der jeweiligen Zeile findet. Wie auch immer der Text hier zu ergänzen ist, man wird Fulvius sicher nicht automatisch in einen christlichen Kontext drücken. Zwar kennzeichnet der Terminus Hierois in Inschriften zuweilen christliche Presbyter oder Bischöfe, allerdings handelt es sich dabei oft um metrische Texte. Überdies trugen die Christen gerade während der ersten Jahrhunderte Scheu, ihre Kleriker mit einem Titel zu kennzeichnen, der Reminiszenzen an überwunden geglaubte Opferkulte weckte. Erst ab etwa der Mitte des 4. Jahrhunderts setzte bei den Christen, dokumentiert vor allem bei den kappadokischen Kirchenvätern, ein unbefangener Umgang mit dem Terminus ein. Die Identifizierung des Fulvius mit einem christlichen Kleriker erscheint nach alledem nicht sehr wahrscheinlich. Jüdische Hierarchie sind in Kleinasien zwar zuweilen belegt, überdies lässt sich in Tralles eine jüdische Gemeinde nachweisen. Dennoch hat es wenig für sich, Fulvius dieser Gemeinde zuzuordnen, da der Priestertitel bei Weitem nicht in dem Maße etabliert war wie in den griechischen Kulten. Wahrscheinlich war Fulvius demzufolge für eine der herkömmlichen Gottheiten von Tralles oder auch den Kult des Kaiserhauses zuständig. Die eingangs schon erwähnten Katasterlisten aus Magnesia nun gliedern sich nicht nach Personen, sondern nach den Grundstücken, die in alphabetischer Reihung aufgeführt werden. Hier lässt sich zu den Buchstaben Alpha und Beta, in geringerem Maße auch zu Epsilon, ein Überblick über zahlreiche Flurnamen gewinnen. Wie andernorts auch beziehen sich einige davon auf die Kulte der Stadt samt der zugehörigen Chora. Dass sich angesichts der religiösen Tradition der Artemis- und der Apollon-Kult in der topografischen Onomastik niederschlagen, wird nicht verwundern, so erfahren wir sowohl von einer Flur der Artemis bei dem Turmgehöft des Heraklitos, als auch von einer Flur namens Apollonarion. Darauf werden wir jetzt aus Zeitgründen nicht weiter eingehen. Auf eine Flur sei noch kurz hingewiesen, wo es nicht um eine spezifische Gottheit geht, sondern ganz allgemein um die Monumentalisierung der Religion, eine Flur namens Bomoi. Also hier muss es Altäre gegeben haben, wann auch immer, ob noch zur Zeit der Steuerdeklaration. Das ist die Frage, das können wir nicht beantworten. Unter den Verantwortlichen für die Abgaben, die in der Inschrift von Magnesia Zeile für Zeile nach demselben Schema aufgelistet wurden, finden sich eine ganze Reihe von Persönlichkeiten nun, die durch einen Titel gekennzeichnet sind, zum Teil seines Ratsherrn, zum Teil auch Senatoren bzw. Angehörige des Senatorenstandes, gekennzeichnet eben als Lamprotatoi. Zwei Titel signalisieren nun einen religiösen Kontext, nämlich der des Asiarchen und der des Priesters des Höchsten. Auf den Fluren Bikianos, Bdelianos und Bonito, Sie können es zum Beispiel hier erkennen in dieser Zeile, also da zur Flur Bonito, fungierte der Asiarch Tyrannos als Eigentümer, also der deklarierte da seine Steuerpotenz. Seit dem 1. Jahrhundert nach Christus fungierten die Asiarchen als Priester, deren Status durch das Koinon der Provinz Asia geregelt war. Die Bedeutung ihres zentralen Ressorts des Kaiserkultes spiegelt sich in den Aktivitäten zweier Bürger von Magnesia wider, die sich nach oder auch während ihrer Amtszeit als Asiarchen auf kommunaler Ebene engagierten, wenn es um die Aufstellung von Kaiserstatuen ging. Auf den Statuensockeln von Marc Aurel und Caracalla sind ihre Namen verzeichnet. Also dort stehen die Asiarchen drauf, aber da befinden wir uns im 2. bzw. am Anfang des 3. Jahrhunderts. Schwieriger ist es allerdings, die Funktion der Asiarchen für die Zeit in den Griff zu bekommen, als Tyrannos seines Amtes waltete und seine Steuererklärung anfertigte. Ein Gesetz aus der Kanzlei des Theodosius II. Macht deutlich, dass eine zentrale Aufgabe der spätantiken Asiarchen darin bestand, Festspiele zu organisieren. Da in diesem Gesetzestext die Asiarchen der Votiva Festivitatis Solemnitas zugeordnet werden, können sich diese Festspiele in das Programm zur Feier kaiserlicher Jubiläen, also der Vota, einordnen lassen. Opferkult spielte in der Tätigkeitsbeschreibung der Asiarchen zu Beginn des 5. Jahrhunderts sicher keine Rolle mehr. Demgegenüber basierte ihre Prominenz gewiss weiterhin auch auf ihrer Funktion als Repräsentanten der Provinzialversammlung. Aus Laodikia am Lykos stammt ein prächtiger im 3. Jahrhundert gefertigter Sarkophag, in dem später, wohl im 4. oder 5. Jahrhundert, der Asiarch Euetios beigesetzt wurde. Also seine Schrift wurde hier auf dem Kissen zugesetzt, also da können Sie den Titel des Asiarchen erkennen. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Asiarch in der Spätantike nicht nur in den engen Grenzen der nach den Provinzialreformen zu Beginn des 4. Jahrhunderts sehr klein gewordenen Provinz Asia wirkte. Unklar bleibt, warum Augustinus mit einem Asiarchen in Kontakt trat, den er in einem Schreiben an den Bischof von Tagaste beiläufig erwähnt. Die dürftigen und schlaglichtartigen Informationen zu den Asiarchen der Spätantike lassen eine Rekonstruktion historischer Entwicklungen kaum zu, sodass keine Klarheit darüber besteht, welche Aufgaben der Asiarch Tyrannos verrichtete und auch nicht darüber, ob seine Zeitgenossen in ihm in erster Linie einen Priester oder einen mehr oder weniger säkularen Funktionär erkannten. Es sei daran erinnert, dass es unter den Flamines, die in den westlichen Provinzen ähnliche Aufgaben übernahmen, schon zu Beginn des 4. Jahrhunderts Christen gab, über die sich die Bischöfe im Jahr 306 während der Synode von Elvira berieten. Auf der Flur Bunion war im Steuerkataster von Magnesia nun neben einer Frau namens Melitonis auch Artemas verzeichnet, versehen mit dem Titel eines Hierois Hypsistu. Also hier finden Sie die Melitonis, hier Chorion Bunion, ex apographes Artema, Hiereos Hypsistu. Um die Gottheit zu identifizieren, in deren Diensten Artemas stand, sollte zwar ein breites Spektrum an Optionen in Augenschein genommen werden. Dennoch hat Stephen Mitchell recht, wenn er versucht, auf der Basis der Gottesepiklese Hypsistos eine einheitliche religiöse Struktur zu rekonstruieren, egal ob es sich um Traditionen handelt, die sich eher vor einem griechisch-paganen oder um solche, die sich vor einem jüdischen Hintergrund erklären. Zunächst ist einmal zu konstatieren, dass der Archivar die Gottheit völlig unspezifisch als Hypsistos bezeichnete, ohne etwa eine Assoziation mit dem in Magnesia verehrten Hauptgott, dem Zeus Sosipolis, herzustellen, dessen Tempel prominent die Agora der Stadt beherrschte. Ein Zusammenhang mit den konventionellen griechischen Kulten der Stadt scheint in diesem Fall jedenfalls nicht naheliegend. Der unspezifische Hypsistos, dem Artemas als Priester diente, teilte seine durch die Epiklese zum Ausdruck gebrachte Spitzenposition sowohl mit dem jüdischen als auch mit dem christlichen Gott. Also in dem Zusammenhang finden sich in dem großen Buch von Christiane Zimmermann über die Namen Gottes in etwa 30 Seiten. Und diese Konvergenz dürfte auch den Zeitgenossen nicht verborgen geblieben sein. Ob diese Konvergenz allerdings auch in eine regelrechte Identifizierung mündete, bleibt unklar. Denkbar wäre etwa, dass ein oberflächlich informierter Steuerbeamter der konstantinischen Zeit den Beruf eines christlichen Presbyters oder Episkopos mit dem aus anderem Zusammenhang vertrauten Vokabular als Hierois Hypsistu in seine Liste eintrug. Aber das ist Spekulation. Ich komme zum Schluss. Wer sich mit der Religionsgeschichte der Spätantike auseinandersetzt, neigt zur Dichotomie. Auf der einen Seite die alten Paganenkulte, denen nach und nach das Wasser abgegraben wird, auf der anderen das zunehmend privilegierte Christentum, dem die Zukunft gehört. Die Kataster- oder Zensuslisten kennen eine solche Dichotomie nicht und verzeichnen nüchtern die Namen von Grundstücken und Personen sowie Titel, in denen sich teilweise religiöse Zusammenhänge spiegeln. Die Flurnamen tragen Traditionen mit sich, die weit zurückreichen und legen gegebenenfalls Zeugnis von religiösen Schichten ab, die tief unten liegen. Wie virulent derartige Traditionen noch sind, lässt sich in der Regel schwer beurteilen. Anders verhält es sich mit den Personen und ihren Titeln. Ihre Namen verdanken sich mehr oder weniger bewussten Intentionen, die Titel kennzeichnen eine konkrete Position oder eine konkrete Aufgabe in der Gesellschaft. Die Personen sind es, die neue religiöse Entwicklungen transportieren, wie etwa Theodulos von Astypalaia mit seinem typisch christlichen Namen, oder aber alte Traditionen wachhalten, wenn sie etablierte Priesterfunktionen übernahmen. Religiöse Konflikte, die ja für unser dichotomisches Bild verantwortlich sind, deuten sich in den Listen der Steuerbürokratie nicht an. Hier geht es nur um mechanische Dokumentation, und diese Dokumentation wirkt so harmonisierend, dass Neues neben Altem zu stehen kommt, ohne Komplikationen. Freilich ließe sich die religionshistorische Aussagekraft der Listen aus der asianischen Diözese besser ausloten, wenn es endlich gelänge, valide Datierungskriterien zu finden. Hier sei immerhin die Möglichkeit angedeutet, dass vielleicht doch nicht alle dieser Listen auf dieselbe Steuerinitiative zurückgeführt und damit in denselben Zeithorizont eingeordnet werden müssen. Ich danke ganz herzlich für Ihre Geduld.